Hallo. Entschuldigung, ich musste kurz mal was klären. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin hier echt nur von Trotteln umgeben. Ich meine, das sind alles nette Jungs und so. Wir kennen uns auch schon lange. Ich bin sogar im selben Fußballverein, direkt hier beim FC. Aber manchmal kommen die echt nicht aus dem Quark.
Was machen sie denn hier überhaupt?
Hundefutter. Wir machen Hundefutter online. Direkt aus Achim. Das läuft gut, richtig gut sogar. Aber ich will ja auch mal was anderes machen. Irgendwie sowas Neues, so Hundehalsbänder oder so. So eine Kooperation mit Gucci könnte ich mir auch gut vorstellen. So richtig mit einem eigenen Laden in Hamburg. Für die Schnösel da oben.
Mhm.
Aber irgendwie bin ich hier der Einzige, der mal groß denkt. Wenn die Jungs aus dem Büro rauskommen, dann geht's immer nur um den FC. Was anderes kennen die ja gar nicht. Und sonst sitzen die in ihren Büros und coden. Dabei wissen die gar nicht, was das ist. Naja, ich auch nicht. Und kann irgendwer diesen Hund bitte abstellen? So, dann können wir loslegen.
Nö, reicht schon. Oh nein, To Five, The Office and Beyond. Der Podcast über neues Arbeiten von Fora und Brand 1. Wie schafft man Raum für Innovationen? Wie stellt man Teams richtig zusammen und wie verändert sich dabei die Führung? Welche Rolle spielt in Zukunft KI und Demografie? Sprich, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Es gibt kaum jemand Besseren, den man fragen kann als Raphael Gilgen, Trendscout Future of Work bei Vitra, der im Jahr Dutzende Firmen weltweit besucht und sich die aktuellen Trends ansieht. Ich habe ihn angerufen in seinem Landhaus in der Nähe von Basel, wo er unter anderem zusammen mit 7 Hunden lebt, die sich alle Mühe gegeben haben, auch in diesem Podcast vorzukommen, wie ihr gleich hören werdet. Hallo Raphael, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Frank, danke und gerne.
Du forderst eine neue Software für unsere Arbeitswelt. Was verstehst du darunter?
Ich will es mal bildlich so beschreiben. Wir haben Kunden auch bei Vitra oder mir begegnen Unternehmen, die mich dann einladen. Die sind in einen neuen Unternehmensstandort, einen Campus, ein Headquarter, ob das ein Hochhaus ist oder ein Teil eines Areals gezogen, hatten tolle Architekten, haben ein tolles räumliches Setup und jetzt kommt's und machen darin aber die alte dumme Arbeit. Also das wäre dasselbe, wenn ein Unternehmen sich neue Laserschneider kauft oder Waterjet-Schneider und die eine höhere Produktivität haben und hinten noch manuell diesen Tisch abgreifen und dann nicht die nächste Maschine denken. Und das beobachte ich doch sehr. Das heißt, wir sind in der systemischen Architektur einer veränderten Arbeit nicht angekommen. Die alte Welt, die wissensbasierte Welt, basiert auf akkumuliertem Wissen, was in einer Organisation ist. Firmen waren auch in der Vergangenheit geschlossene Systeme. Die neue Welt ist anders. Die neue Welt ist, wir betreten quasi eine Kompetenz, eine fähigkeitsbasierte Wirtschaft, die fähigkeitsbasiert nicht über mehr lernen oder mehr lesen oder mehr hören. Und das ist dann dieses Betriebssystem einer neuen Arbeit.
Ja, wir machen es mal ein bisschen systematisch. Du unterteilst ja so grob in 3 verschiedene Bereiche. Einmal die Art und Weise, wie wir überhaupt zusammenarbeiten. Dann Führungskultur und Architektur.
Genau, ich rede immer über den Ort der Arbeit, der mittlerweile physisch, aber virtuell sein kann. Dann über, woran arbeiten wir eigentlich? Und jetzt sind wir eigentlich gefordert zu innovieren. Mit wem? Und dieses mit wem, das sind die Kolleginnen und Kollegen, oder das können aber auch externe sein. Da ist aber auch natürlich auch Leadership mit drin. Und das vierte Thema sind die Tools. Was ist das Toolkit der neuen Arbeitswelt?
Bei Tools haben wir einen wahnsinnigen Boom erlebt in den letzten 2-3 Jahren. Also Thema Digitalisierung. Klar, wir regen uns noch über manche Behörde auf, aber läuft. Da ist wahnsinnig viel passiert. Oh, nicht?
Ja, also gehen wir mal 2 Jahre zurück. Gehen wir noch vor dem Ukraine-Krieg, gehen wir noch vor der generativen KI. Ja, also mit der Betrachtung würde man sagen, da haben die Unternehmen einen großen Satz gemacht und reiben sich sehr wahrscheinlich heute noch die Augen, wie schnell die das gemacht hätten. Ohne viele Trainings und. So. Dann kam aber mit der generativen KI, die ja dann im Dezember 23 in unser Leben kam, hat sich radikal viel verändert. Stand heute gibt es den Konrad Guller, der hat eine Datenbank angelegt, Advanced Innovation, da liegen Stand heute fast 10.000 KI-Tools drin. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die wir heute nutzen könnten, wenn du das willst, wo du nicht nicht wirklich viel Lizenzgebühren zahlen musst. Dann, jetzt verkündet, die ersten Computer werden ausgeliefert dieses Jahr mit einer lokalen KI im Computer, wo du auf Knopfdruck wie die Einzelmenschen rufen kannst, um es mal so zu sagen, die deine Arbeit machen. Wir haben das einfachste, den einfachsten Interface mittlerweile. Das ist die Sprache. Computer verstehen uns. Und ich würde mal sagen, das dreht jetzt nochmal alles auf links. Ja. Ich, also ehrlich gesagt, ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass das A so schnell geht. Und habe hier auch, also ich verfolge das sehr intensiv. Ich lese fast durchgehend seit dem 7. Januar, als ich aus Amerika zurückkam, meine Reports und alle Berichte dazu, um das wirklich zu begreifen. Und bin, aber auch die, die richtig tief drin sitzen, sind um die Geschwindigkeit doch sehr überrascht.
Ja. Das klingt so ein bisschen so, als wenn wir am Ende nur noch mit unserer KI reden und nicht mehr mit dem Kollegen oder der Kollegin nebenan. So ist es dann ja aber auch nicht.
Naja, nee, okay. Weißt du, dieses Thema gibt es ja schon, seitdem Maschinen das Leben der Menschen gekommen ist, gibt es immer die Frage, wie stehen wir in Beziehung zueinander, finde ich. Also ich finde, auch mein Großvater, der Apparatebauer war und der die Phase vom Nieten zum Schweißen erlebt hat, auch der hat sich diese Frage irgendwie stellen müssen, oder mein Dad und ich muss, oder auch die Kids von meinen Brüdern müssen sich diese Frage stellen. Ich glaube, die ist nicht neu, die ist nur jetzt radikaler. Du kannst ja auf einmal, wie in dem Film Her, wo der Typ sich in die KI verliebt, oder Ex Machina, also auch mich verzaubert das ja durchaus beim Filmschauen. So, und also es hat im wahrsten Sinne des Wortes, löst es einen Zauber bei mir aus. Nichtsdestotrotz muss auch ich quasi also mich immer wieder konditionieren und trainieren in der eigenen Frage, wer ich denn eigentlich bin und wer ich denn eigentlich sein will. Also, ich beschreibe das immer so. Wir Menschen sind oft konditioniert in Entweder-Oder. Du hast Gladbach oder Dortmund als Verein oder Bayern oder Hamburg. Du wählst eher links oder vielleicht eher rechts oder eher die Mitte. Aber das Leben ist eigentlich, dieses Leben ist anders. Dieses Leben gibt uns die Möglichkeit, in das tiefste Schwarz einzutauchen, in das hellste Weiß und in diese vielen tausend Graustufen dazwischen. Mhm. Darauf sind wir nicht konditioniert. Ich schätze es sehr, hier zu Hause auf meinem Hof zu wohnen, außen draußen, wo ich mein Souverän bin. Aber ich habe auch diese Woche, wo ich mit den Japanern unterwegs war, geschätzt, ein Technologieunternehmen zu besuchen und tief in deren Gedanken über KI-Agenten einzutauchen. Ja. Und ich möchte das nicht missen. Ja? Aber du findest auch hier in meiner Bibliothek alte Bücher, die ich mir noch immer anschaue. Andererseits liebe ich auch irgendwie Technologie-Gadgets als Artefakte, irgendwann, wenn mir einer schenkt, wo ich dann auch darüber sinniere, wie schnell das eigentlich alles geht.
Das klingt so, als wenn du auch so ein bisschen Ruhephasen zwischendurch brauchst zum Reflektieren.
Ja, total. Ja. Auch, also ich meine, da um noch ein paar Insights zu geben. Mein Lebensweg führte mich, also die vielen Begegnungen in meinem Lebensweg führten mich ja dahin, wo ich heute bin und was ich heute kann. Ich bin das ja nur durch die anderen geworden und durch das Wissen, durch die Erfahrung, wie auch immer. So, und eine möchte ich mal teilen. DAX-Konzerne, Vorstandsbüro, also die CEO-Office, smarte Frauen und Männer, jung, 20 Jahre jünger mindestens wie ich, wenn nicht 25, Top-Unis irgendwo auf der Welt. Und dann, wir teilten auf einmal so, boah, es passiert so viel, ja, ich lese so viel. Und dann war dann meine Frage, was tust du eigentlich, um das alles zu verstehen? Und dann sagte er dann zu mir, also ich, aber auch die anderen, wo er die Partnerschaften betreut für diesen Konzern, wir tauchen ein in die Welt der Philosophie. Mhm. Wir lernen es im wahrsten Sinne des Wortes groß zu denken. Oder wir trainieren unseren Geist darauf, all diese Informationen zu verarbeiten, zu verstehen und quasi in einen übergeordneten Kosmos zu schieben. Hier liegt von mir das Buch Kosmos von Alexander von Humboldt. Also eigentlich genau diese Idee. Und jetzt zu deinem Thema mit den Ruhephasen, ja. Und wer das mal für sich begriffen hat, dass diese Sowie-als-auch-Welt was Wunderbares ist, der hat eine enorme Möglichkeit.
Ja, du liest Alexander von Humboldt, finde ich toll. Du bist mit Japanern unterwegs. Vor 2-3 Jahren haben ganz viele Leute einen Abgesang auf die Globalisierung gesungen und gesagt, das funktioniert so alles nicht mehr, wir müssen alles wieder zurückholen, wir müssen wieder lokal denken. Es war wie so eine Gegenbewegung auf einmal. Hält die noch an?
Aber ja, andersrum. Also von der Globalisierung, die uns über 15 Jahre gut genährt und beschäftigt hat, müssen wir leider Gottes aus dem Grund Abstand nehmen, weil die in weiten Teilen der Welt nicht mehr friedlich ist. Also jetzt kann man noch uns darüber unterhalten, wie gerecht oder ungerecht die Globalisierung war, vielleicht stellenweise. Aber diese Art kriegen wir für den Moment nicht zurück, weil was wir jetzt vorfinden, ist eine Blockbildung von Staaten, wo wirtschaftliche Ressourcen oder beziehungsweise wo zentrale Elemente von wirtschaftlichen Strukturen genutzt werden, um Märkte zu regulieren. Und da sind wir jetzt mittendrin.
Ja.
Und das hat aber nichts mit dieser alten Idee des Abgesangs zu tun, finde ich. Das ist auch eine Situation, die jetzt womit keiner gerechnet hätte. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, also wir brauchen einander mehr, als wir uns das ehrlich gesagt vorstellen.
Ja.
Und leider Gottes sind die größten Probleme dieser Welt gerecht. Oder zum Glück, Entschuldigung, zum Glück sind die großen Herausforderungen dieser Welt in weiten Teilen der Welt gerecht.
Ja. Das zweite Große, was sich verändert gerade, ist der Arbeitsmarkt selber. Wir bekommen mehr und mehr einen Arbeitnehmermarkt. Was bedeutet das gerade für Unternehmen?
Boah, immerhin gestern gehört. Ich meine, auch meiner Lieblingsthemen ist ja das Thema Produktivität. Und jetzt, also die Zahlen sind ja veröffentlicht, wie wir jetzt wachsen werden. Und das Krasse ist, ich meine, ich bin ja kein gelernter Futurologe oder so wie ein Hawks oder wie andere, die das einfach drauf haben. Aber was die alle sagen, wenn du mit denen zu tun hast, Demografie lügt nicht, ne? So, das ist so der beste Beweisführer. Die Menschen, die jetzt nicht auf der Welt sind, werden in 25 Jahren die Arbeit nicht machen
können. Ja.
So, und das ist, also ehrlich gesagt, können wir uns das gar nicht vorstellen, was das jetzt mit uns macht und was das für uns bedeutet. Denn wir werden sehr wahrscheinlich einen großen Produktivitätsverlust haben, der auch nicht kompensiert werden kann über die Automatisierung. Und das geht am Ende auch an den Wohlstand ran.
Ja.
Ne? Ist so. So, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber wenn ich das immer lese oder mir die Podcasts höre von den Volkswirten, die in Erscheinung treten, in den unterschiedlichen Magazinen, mit Zählt eins und eins zusammen, dann ist das ein Fakt. Das andere ist, wer jetzt irgendwie gefühlt 45 ist, der muss sich nicht wirklich einen Kopf machen, dass er keine Arbeit findet. Wenn er ein Grundmaß an Disziplin, an Fleiß hat, an Offenheit, ja. Und wenn er auch die Offenheit hat, bis zum Ende seiner Erwerbsbiografie noch viele unterschiedliche Aufgaben zu machen.
Ich will mal ein paar Zahlen unterfüttern. Wir haben im vergangenen Jahr haben wir offene Stellen gehabt von 860.000 etwa.
Ja.
Soll in 10 Jahren weit über 1 Million steigen. Gleichzeitig sinkt die Arbeitslosenquote von 2-3 Millionen auf 1,7. Was den Grund hat, dass etwa 5 Millionen Arbeitskräfte uns weniger zur Verfügung stehen werden.
Ich meine, was noch dazu kommt, ist, dass wir auch Deutschland sind, das Land mit den geringsten Stunden. Wir arbeiten im Schnitt 35 Stunden, die Franzosen arbeiten 2 Stunden mehr. Die Zahlen wurden ja auch jüngst veröffentlicht. Ich weiß, ob das der Institut der deutschen Wirtschaft war. Und das kommt ja noch dazu, also das kommt ja noch obendrauf. Ich finde, was hier in der Debatte, was wir verstehen sollten, ist, dass an jeder an dieses Thema ran muss, weil es wirklich mit einem Wohlstandsverlust einhergeht. Mhm. Weil die Leistung, diese wirtschaftliche Leistung nicht erbracht wird.
Es kommt aber ja auch dazu, dass wir es Leuten schwer machen, nach Deutschland einzureisen.
Oh, gut, spannendes Thema. So, ey, ich habe die Woche in einem Flieger gesessen mit einer Gründerin und auch im Vorstand in so einer Bundeshauptstadt, die Menschen, also erstens die Deutschen sagt, die nach Berlin zu denen ziehen, um dort zu arbeiten, bitte kümmere dich erstmal, dass du den neuen Pass hast, bitte mach dies noch und das noch, fang das bloß nicht an, wenn du bei uns bist. Mhm. So. Die nächste Stufe ist, aber ich gab ja auch jüngst mal den Bericht über das Ausländermeldeamt in Stuttgart, wo der Chirurg, aber auch die Krankenschwester oder die Pflegerin oder wer auch immer da morgens kampiert haben, hey, total nicht gelöst. Und das fällt uns sowas von vor die Füße. Ja, das ist wirklich wild. Das ist wirklich wild. Ja. Und auch schon, ich höre ja schon mal ausländische Podcasts, also von anderen Zeitungen, wo dann halt die Inderin oder der Inder sagt, oder die Litauerin oder der Litauer, der kommt doch zu uns, aber er will dann bald weiter, weil ihm das einfach so kompliziert ist bei uns. You need so much paper. Why you need so much paper? Ja. Und wenn da 2 Seiten fehlen, kriegt er alles zurückgeschickt. Er wird dann sagen, ey, wisst ihr was? Blast euch einen Schuh auf. Ich gehe dann woanders hin. Ja. Und also jetzt ist wirklich jedes Unternehmen gut daran bedient, den eigenen Garten der Kolleginnen und Kollegen zu bestellen. Also sich um die ganzen zarten Pflänzchen zu kümmern, in Anführungsstrichen. Was natürlich auch nicht passieren darf, dass dann das Gegenüber dann einfach so Forderungen stellt, die nicht gehen. Und natürlich, was uns helfen könnte, ein richtiger Blindspot, ist hier die Automatisierung auch der Wissensarbeit. Ja? Also diese KI-Agenten werden zunehmend in unser Leben kommen, werden dort eingreifen und die verändern ziemlich viel.
Ja. Mal schauen, ob sie es auch ersetzen können. Habe ich noch Zweifel?
Ich habe da leider keine Zweifel mehr.
Nee. Aber, okay.
Aber weißt du, es wird immer noch ein Platz auch für mich irgendwo bleiben.
Das Zweite ist, dass Arbeitnehmer mehr werteorientiert sind. Es geht nicht mehr so sehr nach Gehalt oder nach Status, sondern sehr, passt der Arbeitgeber noch zu dem, was ich denke, macht meine Arbeit noch Sinn? Man sortiert so ein bisschen aus und es gibt auch so einen Trend, dass man vielleicht auch gar nicht mehr für einen Arbeitgeber arbeiten möchte, sondern sich eher projektbezogen verhält.
Boah, ja, das Thema ist ja total facettenreich. Also, das eine, was ich ja immer wieder sage, also in meinen Vorträgen oder wenn ich irgendwo im Unternehmen bin, wir können uns, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, also nicht in Schwarz-Weiß, diese New Work-Debatte, die von ihrer Grundidee gut war, hat aber dazu geführt, dass in dem gesamten Gespräch das Wir nicht mehr stattfindet, sondern nur noch das Ich. So. Das Ich ist in total in Ordnung hier bei mir auf dem Hof, wo ich wohne. Aber am Ende trage ich für alles das, was hier passiert, mit meiner Familie und wir tragen hier die Verantwortung. So. Hier ist das Ich okay. Aber in dem Moment, wo ich für Vitra arbeite, ist das Ich nicht mehr so okay. Ja, dann ist es nämlich ganz stark ein Wir-Thema. Also was heißt es? Natürlich würde ich mir wünschen, wenn die Lebensumstände es erfordern, weil meine Eltern jetzt älter werden oder meine Schwiegereltern und ich müsste mich mal eine Zeit lang um die kümmern oder so, dass mein Arbeitgeber mir das zulässt. Das finde ich total wünschenswert. Und ich verstehe einen 28, 34-Jährigen, der sagt, ich würde gerne Zeit mit meiner Familie verbringen und will nur noch so und so viel arbeiten. Aber auf Dauer wird auch das so nicht funktionieren. Und ich finde, Christoph Käse hat ja jüngst einen Podcast dazu, diesen Hype-Podcast, ob die Leistungsgesellschaft verloren geht. Ich finde, wir spielen da ein wenig mit dem Feuer, weil das kann irgendwann nach hinten losgehen. Und ich fange mal anders an, als ich arbeite jetzt im 38. Jahr. Und damals war die Arbeit wunderbar nur Arbeit. Da bist du hin, du hast deine Arbeit gemacht, ich habe damals in der Schreinerei gearbeitet, 5 Jahre. Dann ging es da raus und hat sich meine Arbeit schlafen gelegt. Und dann konnte ich machen, was ich wollte. Und die Arbeit war einfach Arbeit. Die war in weiten Teilen okay oder auch mal sehr gut. Ab und zu gab es mal Arbeit, die machte einem keinen Spaß. Aber es war Arbeit. Und wir hatten trotzdem eine starke Gemeinschaft in dieser Arbeit. Und es gab eine Familie und die hatte Fürsorge. Und so bin ich konditioniert worden. Also ich bin konditioniert worden, dass nicht meine Chefin oder die unternehmerische Familie für mein Glück verantwortlich ist. Oder dass ich das Private oder das, was das Leben für einen bereithält, zu sehr mit der Arbeit vermische. Weil ehrlich gesagt kann die Arbeit vielen von dem gar nicht leisten. Wir haben halt nur Jobs, wo wir uns das wünschen. Aber wenn ich an den Paketfahrer denke, der mir vielleicht nachher ein Paket bringt, wie auch immer da kommt, oder der gestern den Wasserzähler ausgetauscht hat im Nachbarhaus, oder der Landwirt, der mir heute Morgen die Hackschnitzel gebracht hat, der kann das nicht. So, der käme auch gar nicht auf die Idee, dieses Gespräch so zu führen. Und ich glaube, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, das zu tun. Ich finde auch wichtig, dass eine Unternehmung heute Position bezieht. Dass ein Unternehmen sagt, lieber Raphael, wir werden, also hypothetisch, ist ganz toll, wenn du jetzt für uns arbeiten würdest. Wir funktionieren so. Aber wenn du das nicht magst und es nicht vorstellen kannst, dann wirst du bei uns nicht glücklich werden. Dann ist das schade, aber dann kommen wir nicht zusammen. Ich finde, diese Art der Position muss es geben in Unternehmen.
Ja. Das heißt auch gewisses Selbstbewusstsein.
Ja, und eine gewisse Grundordnung. Ein System braucht eine Grundordnung, wie ein Land eine Grundordnung braucht, damit es funktioniert. Und ein zentraler Teil dieser Grundordnung ist das Wir. Wenn das Wir aufgelöst wird in der Grundordnung, oder wenn das Ich überwiegt, dann kannst du es vergessen, dann hast du keine Grundordnung. Ja. Dann kannst du einen Sack Flöhe hüten. So wird aber keine Firma funktionieren.
Auf der anderen Seite, dann stehe ich da mit meiner Grundordnung, aber die Leute springen mir alle ab.
Yeah, das ist okay, gut. Also, du hast natürlich, du sagst einen wichtigen Punkt. Die Leute springen mir alle ab. Wir meinen jetzt mal bewusst schwarz-weiß, ne? Ich glaube, Leute springen ab, wenn Arbeit Fahrt ist. Ich habe einen Flieger neben einem gesessen, der automatisiert Lager für Strahlprofile. Gibt's eine Schweizer Firma Fair, so Weltmarktführer, wo ich dann dachte, wie? So Profile? Einlagern? Geht das überhaupt automatisiert? Ja. Meine Frage, ich bin dann wie so ein Sesamstraßenkind, warum automatisiert man das überhaupt? Weil keiner mehr da ist. Also, Leute weglaufen ist ja, Menschen haben Probleme mit dieser Arbeit. Und ich finde auch, da gibt es eine zentrale, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, wo ich wüsste, auf Dauer haben die Leute damit Probleme, würde ich natürlich radikal automatisieren. Du musst heute schon diesen Garten bestellen. Oder wie Gerd um Enders sagt, wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen. Weil am Ende ist irgendwann keiner da. Die ganze Admin-Arbeit, die überhaupt keinen Bock macht, auch die würde ich automatisieren. Ja? So, und dann glaube ich aber, ey, sorry, unter uns, dann muss ein ziemliches Arschloch sein, wenn dann alle Leute laufen gehen. Aber dann könntest du auch einen Sternekoch holen, dann würden die Leute trotzdem laufen.
Ja. Ich spiele nur an auf die Kündigungswelle, die wir ja erlebt haben, gerade in den USA, in der Covid-Pandemie. Mhm. 47 Millionen Leute, die in diesem einen Jahr von selbst gekündigt haben, ist eine unglaubliche Zahl, wo Leute offensichtlich auf einmal ihre Situation und ihren Job hinterfragt haben. Großes Thema mentale Gesundheit kam in den USA auf, schwappte dann auch hier rüber, wird immer wichtiger.
Aber das kann man ja vereinbaren. Ich bin ja total bei dir bei dem, was du sagst. Also das andersrum. Der Jan Thön sagte mal, Menschen sind keine Ressourcen. Und damit hat er natürlich total recht und spricht uns sehr wahrscheinlich aus der Seele. Oder ich nehme ja immer gerne dieses Wort der unternehmerischen Fürsorge. Und ich glaube, wenn man unter diesen Gesichtspunkten Führung betrachtet oder Unternehmensleitung betrachtet, wird man immer, ich will auf der sicheren, auf der guten Seite sein, ja. So, aber wenn du deine Leute triezt und denen auf den Zeiger gehst und wenn du eine Führungskultur hast, die hierarchisch und macht und rauf und runter, dann musst du schon ein verdammt gutes Produkt haben, dass die Leute es da lange aushalten. Ja, der Teufel trägt Prada, also jetzt nichts gegen Prada. Und das Verrückte ist, wir erleben ja heute beides. Ich besuche Unternehmen hier in Bayern, Mittelständler, wo diese 4.500 Menschen gefühlt eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Vom Lehrling bis zu dem, der nach 43 Dienstjahren da verabschiedet wird. Sensationell. Fühlt sich einfach gut an. Ja? Ich betrete in München den größten Rückversicherer dieser Welt und gucke meinen Kollegen an und sage, wow, fühlt sich einfach gut an hier. Wie auch immer die das machen. So, ja? So. Und das sind ja Beispiele dafür, dass das ja zu funktionieren scheint.
Es verändert sich ja trotzdem die Art der Führung. Sind die Leute, die da früher geführt haben, noch die richtigen oder kommt da eine neue Generation?
Ja, ey, und das ist genauso wie mit dem Eingangszitat von mir oder mit der Herleitung vom Büro. Ja, natürlich verändert sich Führung. Und jetzt die Art und Weise einer Führung, die jetzt erfordert ist, die ist ja eine ganz andere. Diese Führung, die damals sehr stark auf Kontrolle basierte. Also erstens muss Führung dynamisch, oder fangen wir mal andersrum. Führungskräfte müssen akzeptieren, dass die Summe der Störungen, ob das ökonomische Störungen sind, ob das gesellschaftliche Störungen sind, die auch ihre Arbeit betreffen, zunehmen werden. Und dass die quasi Teil ihrer täglichen Arbeit werden. Wir sind in dieser Beta-Zeit und die werden jeden Tag ein neues Problem, eine neue Herausforderung auf den Tisch kriegen. Das hat es damals so nicht gegeben. Das Zweite ist, es reicht nicht mehr, dass du eine Expertise in deiner eigenen Domain hast. Also in dem Fachwissen oder in dem Job, wo du bist. Die zentrale Herausforderung ist, das gesamte Ökosystem zu verstehen, wo deine Domain eingebettet ist. So, das ist das Zweite. So, und jetzt hast du auf einmal 4 Generationen im Arbeitsmarkt, aller Couleur, wo ein jeder gerne für sich, für seine jeweilige Lebensphase das beste Modell hätte. Hey, das ist mal die höchste Form der Führung. Also jetzt braucht es Anlagen, Fähigkeiten, die mit vielen von dem aufräumen, die viele Annahmen kassieren, die uns bekannt sind.
Ja. Heißt auch, dass man Störung vielleicht auch als was Positives wahrnimmt?
Richtig, logisch. Ja, das ist, also du bringst einen guten Punkt an. Ich glaube, Implement aus der Schweiz hat dazu mal Papier verpasst. Genau, das sind die Anlässe, das ist wie beim Segeln, könnte man fast sagen. Also das, die Veränderung des Wetters am Ende den Gewinner bei den großen Regatten ausmacht, so ist das eigentlich das, was eine hervorragende Führungskraft ausmacht, sich unmittelbar auf diese Veränderung einzustellen, sein Team neu zu orchestrieren, die besten Tools auszunutzen, also einzusetzen für die jeweilige Aufgabe, auch gut zu sein im Framing, im Verstehen der Herausforderungen, des Problems, die Möglichkeiten, diese Technology und Data Literacy zu haben, also zu verstehen, welche Technologien kann ich wofür einsetzen, wie gehe ich mit meinen Daten um. Und das ist eine komplett neue Rolle.
Wirkt sich ja auch aus darauf, wie ich Teams zusammenstelle. Früher eher homogen, wir verstehen uns alle.
Ja.
Heute genau das Gegenteil. Möglichst divers, möglichst viel Reibung. Das ist anstrengend, das soll auch anstrengend sein. Aber es bringt dann eben die neuen Ideen hervor.
Richtig, genau. Hier, Hans-Ulrich Obrist, der Kurator, der sagte, meine Aufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen. So entstehen Funken und wo Funken entstehen, entstehen immer neue Funken. Genau, und die alte Architektur der Arbeit war da eine geschlossene, war eine sichere Batteriezelle, wo die Pole sich nie hätten verbinden dürfen, die nicht zusammengehören, plus und minus. Dadurch entstand keine Reibung. Die neuen Systeme der Arbeit, wir sprechen hier von crossfunktionalen Teams, also Firmen, die einen hohen Innovationsdruck haben, organisieren sich heute in sogenannten crossfunktionalen Teams. Abteilungen werden aufgelöst, außer die regulierten Abteilungen wie Personal, Recht und Finanzen. Die anderen sind Teil von 4 oder 5 unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Aufgaben. Dann hast du das Social Learning. Du lernst in einem hohen Intervall. Du hast immer diese Reibung. Diese Reibung führt immer wieder zu Neues zu entdecken. Und du hast auch vor allen Dingen eine ganz andere Streitkultur, ne? So, weil du dann nicht mehr in deinen Befindlichkeiten lebst, sondern weil es immer um die Sache geht. Immer wieder um die Sache, immer wieder um die Sache. Ich finde das übrigens großartig.
Ich auch.
Ich finde, das ist das Beste, was die neue Zeit bietet. Ich war gestern bei On, einem Vitra-Kunden, der ja sein Lab und sein Headquarter in Zürich hat. Super Architektur auch, also ansprechend. Und dann sagte einer der Akteure, ja, Rafa, wir strukturieren immer alle 7 oder 8 Monate irgendwie um, sagt er zu mir. Und dann meinte ich, hey, aber weißt du was? Ihr könnt das. Weil ihr darauf konditioniert seid, da fällt bei euch keiner tot vom Stuhl. Und sehr wahrscheinlich genau diese Ability to adapt, die ihr habt, diese Veränderungsvermögen, was ihr habt, führt dazu, dass ihr in dieser kurzen Zeit diesen Weg gehen konntet.
Kommen wir mal zur Architektur. Die meisten müssen jetzt erstmal Wände einreißen und aus den ganzen Einzelbüros keine Großraumbüros machen, aber doch irgendwie Begegnungsstätten.
Ja, Begegnungsstätten ist ein schönes Wort. Arbeitsstätte ist auch ein schönes Wort, ja. Also ich muss ja, ich fand ja, wir waren ja vor der Pandemie, bis kurz vor der Pandemie hat ja Deutschland ziemlich gut aufgeholt. Oder auch, fand ich, hatte eine gute Position in Europa. Ich war die Tage noch auf dem Adidas Campus, kann sich wirklich sehen lassen. Übrigens, Nationalmannschaft ist uns über den Weg gelaufen. Wir waren bei Serviceplan in München. Wir haben uns das Zalando Headquarter angeschaut. Haben mit dem Karim von Kinzo gesprochen, mit einem der wohl für mich mit besten Architekturbüros, wenn es um Arbeitswelten geht. Und ich finde, wir waren bis vor der Pandemie auf einem guten Stand. So, was ist dann passiert? Und das ist wichtig zu verstehen. Und dann wurde auf einmal das Büro komplett in Frage gestellt. Sind wir da entweder oder, ne? Also Hybrid war nichts, nehmen wir an und aus. So. Und was wir nicht versucht haben, und jetzt sind wir auf meiner Eingangs, wo du gesagt hast, ja, du wohnst hier auf dem Hof, und das heißt, du buchst die Ruhephase. Wir haben dann nicht versucht, welche Bedeutung hat eigentlich ein physischer Ort für uns? So hast du ja deinen Lieblingsitaliener oder deinen Lieblingsfranzosen oder das Museum, wo du gerne hingehst oder der Park, wo du... Und Orte machen mit Menschen etwas. Da gibt es auch das Buch von dieser Anne Murphy Paul, The Extended Mind. Und wenn man darüber den Ort betrachtet und Architektur versteht, ohne dass man Architekt sein muss, versteht man auf einmal, wie bedeutsam Architektur im Kontext der Arbeitswelt sein kann. Mhm. Und dann versteht man, man braucht Architektur, unterstützt unsere Rituale. Rituale schaffen Intimität und Vertrauen. Der Klebstoff einer Innenfirma, das gemeinsame Frühstück ist ein Ritual, die Town Hall ist ein Ritual, das Mittagessen, ein Lernerlebnis, ein Abendformat, das sind Rituale. Architektur unterstützt Innovation und Veränderung. Wenn Räume konditioniert sind wie ein großes Labor in der Uni, wie ein Technikum oder wie die Turnhalle des Geistes, also wo der Raum dich nie limitieren wird in deinem Team, in deiner Gruppe, was du gerade tust, wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du, dass du das eben nicht durch eine Kamera machen kannst oder in einem virtuellen Raum. Und das andere ist, Architektur kann wie eine gute Fabrik den erwirtschafteten Wert, das Tagwerk wie beim Landwirt, greifbar machen. So, man kann diese Architektur der Sichtbarkeit bauen. Also auch hier, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Oder das Projekthaus von BMW in München. So, und jetzt, das kristallisiert sich gerade raus. Aber jetzt ist die Herausforderung natürlich, dass die Kosten der Unternehmungen sind gestiegen, auch durch Gehälter. Jetzt gilt es, Investitionen zu machen in dem Thema der KI und auch noch, was man in Corona nicht erledigt hat. Dann haben wir die Energiepreise. Und jetzt musst du auch noch deine Arbeitsarchitektur ran. So, ein Thema davon hätte auch gereicht, um einen Finanzvorstand bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen. Und jetzt musst du auf einmal priorisieren. Ja, also jetzt musst du eine echte Ressourcenallokation machen und musst sagen, wo stecke ich denn mein Geld rein? Nichtsdestotrotz, und auch, wir waren gestern zum Beispiel auf dem Novartis Campus in Basel, der ja mittlerweile öffnet, also der ist geöffnet, das war ja mal so Gated Community. für Spitzenforschung. Und Marco Serra, der hat die ganze Campusentwicklung begleitet, über 20 oder 25 Jahre, von den ersten Anfängen. Und als er das gestern in meiner Reisegruppe aus Japan erzählt hat, da waren alle Mucksmäuschen still. Und dann verstehst du, wenn du dann in so einem Areal stehst, verstehst du die Bedeutung von einer guten Architektur als eine Schlüsselressource für den Unternehmensfortschritt und damit auch für den Wohlstand des Unternehmens. Ja. Untrennbar verbunden.
Die Beispiele, die du aufgezählt hast, das ist ja auch so Vorzeigeunternehmen. Da geht es also auch darum, so ein Selbstverständnis auszudrücken, aber ja auch darum, Loyalität auch zu generieren, oder?
Okay, weißt du, lass uns mal kurz, ich habe jetzt die Beispiele gebracht, weil die jeder kennt, aber lass uns mal kurz ein anderes Beispiel. Ich war eingeladen beim 100-Jährigen der Arbeiterwohlfahrt in Mönchengladbach. Und da sprach auch Hubertus Heil, der hat die Eröffnungsrede gehalten. Und dann bin ich da so hin mit meiner Kollegin, die hat mich abgeholt und dann fuhr man da so hin. Und dann habe ich mir dann so, ich denke mir immer, naja, wie sieht das da wohl aus? Und du hast die Räume der AWO betreten und die AWO sah nicht aus wie die AWO.
Okay.
Das hätte auch eine Agentur sein können, eine coole, oder ein cooler Mittelständler. Und das Verrückte ist, die AWO in Mönchengladbach hat ihre Systemarchitektur, ihr Betriebssystem, in ein dezentrales, agiles System umgedreht. Die sind nicht mehr hierarchisch, sondern die arbeiten auch quasi in crossfunktionalen Teams. Ja? Also angenommen, du hast ein Team Pflege und du hast ein Team, was sich ums Geld kümmert, also wie Finance. Und da sind aber nicht nur Finanzer, nicht nur Pfleger drin, sondern Menschen, die für sich dort mit einbringen wollen, um im Prinzip, ich sag mal, die Strategie oder auch das Geschäftsmodell zu optimieren und in eine neue Zeit zu führen. Hey, dann Die Entscheidung im Kindergarten, am Kind trifft die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner nicht die Leitung. Das ist dezentral. Ja, so. Aber auch der Kindergarten trifft für sich Entscheidungen in dem, was er tut und macht. Dafür muss er nicht den Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt anrufen. So. Und das ist für mich ein Beispiel, dass das geht eigentlich überall. Wir müssen halt nur mit unseren Annahmen aufräumen, mit den Implizierten, die wir vor Augen haben.
Okay.
Übrigens hat mich maßlos beeindruckt, die AWO. Und ich war auch ein bisschen peinlich berührt, warum wir uns damit so schwer tun. Ja. Ich fühlte mich fast ertappt.
Du hast mal prophezeit, dass Anbieter von Coworking-Flächen die großen Gewinner sein werden in Zukunft. Warum ist das so?
Okay, ich war aber immer ganz mutig und habe gesagt, dass irgendwann mal die Hälfte der gesamten Arbeitswelt, der Wissensarbeitswelt, über das Format des Coworking organisiert wird. So, heute würde ich sagen, dass Coworking weiter wächst. Wir merken das ja in ländlichen Regionen. Also an jede mittelgroße deutsche Stadt oder mittelkleine große, also ich sag mal so etwas kleinere Stadt, hat ja heute diese Orte. Warum ist das so? Das erste ist, der Mensch, der ist alles, nur nicht gerne allein. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, allein zu hocken oder du hast die Möglichkeit in deinem städtischen Kiez oder in deinem etwas größeren Dorf oder kleineren Stadt in so einem Quartier da mal abends so reinzuwuseln, da zu arbeiten, tust du das. Das regt dich an. Auch das erzeugt Reibung, das erzeugt Begegnung, du lernst von anderen. Dann gibt es oft Lern- und Wissensformate, die natürlich dann über den Betreiber organisiert werden. Dann bist du Teil einer Gemeinschaft und Menschen sind Teil einer Gemeinschaft im Sinne der Zugehörigkeit. Und das andere ist, was natürlich, auch das ist natürlich für Unternehmen ein Beschleuniger, wenn in einer großen Stadt wie München man die Möglichkeit hat, auch in einem jeden Design Office, wenn man das denn kann, wenn die Firma ein Agreement mit denen hat, zu arbeiten, entsteht natürlich da, das stützt natürlich das Growth Mindset. Ne? Weil in der Firma bist du immer in einem Fixed Mindset, wo ich vorhin gesagt habe, die Firma ist ein geschlossener Behälter und dann kannst du in dein Growth Mindset rein. Und deshalb wird das so sein. Und wir erleben ja eins, dass Firmen gerade auch so wie die Servicebahn-Leute in München im House of Communication haben ja ihr Überlap. Das Überlap ist, glaube ich, fast 12.000 Quadratmeter am Unternehmensstandort, ein großer Coworking-Space. Mhm. So. Und so macht das der eine oder andere auch. Und ich glaube, die Reise ist da, wir sind da mittendrin. Ja.
Okay. Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja.
Super.
Bitteschön, das war ein Ritt durch die Welt.
So sollte es sein. Danke.
Bitteschön.
Ich mag den Mann. Das war nicht nur ein wilder Ritt durch die Arbeitswelt, das war nebenbei auch ein Ritt auf einem Pony, denn genau das war der Grund, warum einer der 7 Hunde im Hintergrund so abgegangen ist. Es sei ihm verziehen, ich mag Hunde. In der nächsten Folge werden wir uns näher mit dem Thema Coworking beschäftigen und der Frage, was es bringt, ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Und ob solche Flächen wirklich ein tragbares Geschäftsmodell sind. Seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Kooperation mit dem Workspace-Anbieter Fora. Fora bietet hochwertige, flexible Workspaces für jeden Workstyle. Ob Zusammenarbeit im Team, fokussierte Einzelarbeit, Momente der Entspannung oder zum Networken. Mehr als nur ein Arbeitsplatz. Fora. Die Musik kommt von Ono und Captain Moustache, Grand Music, veröffentlicht bei Exploited Records. Danke, dass wir den Track verwenden dürfen, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.